Wie sagt man denn bei euch zu Hause? Gehst du zu Bett oder gehst du ins Bett?
Ins Bett. Wie sagt man bei euch?
Bei uns sagt man, geh mal nach Bett. Also man sagt eigentlich, geh mal nach Bett, aber erst tust du die Oma noch ein Küsschen geben.
Wie liegst du nachts? Weil ich habe eine Schlafposition, die so kompliziert ist, dass ich sie kaum aufzeichnen könnte. Pass auf, ich schlafe seitlich, dann habe ich ein Kissen im Rücken, ein großes unterm Kopf und noch ein kleines unterm Kopf für schlechte Zeiten. Dann habe ich eine Decke über mir und eine Decke habe ich im Arm. Also ich pucke mich selbst quasi. Ganz spontane Liegeposition.
Das klingt schon so problembelastet, weil ich schlafe, glaube ich, in der Fötuslage ein.
Ja.
Wache dann aber auf wie Königin Mutter, ganz gerade, habe die Hände auf dem Bauch.
Oh Gott, wie eine Leiche.
Dass ihr Familienmitglieder halten auch immer so ein Wattebäuschen vor meine Nase, ob da noch was geht. Und manchmal, aber das muss fast ein bisschen unter uns bleiben, stelle ich fest, dass ich meine Hände in der Schlafanzughose habe. Also, aber...
Nö, das
also auf den Bauch gefallen, aber so, dass es gemütlich in der Hose drin ist.
Ein Zeichen der Gemütlichkeit.
Das ist auch, irgendwie schlafe ich sehr ordentlich. Das passt sonst gar nicht. Ich niese auch sehr prinzessinhaft und okay. Ich schlafe sehr,
sehr
ordentlich.
Prinzessinhaft.
Man kann neben mir sehr, sehr gut schlafen, finde ich.
Schön ist ja, wenn man überhaupt schlafen kann. Es geht ja nicht jedem so. Von daher kümmern wir uns um dieses Thema heute. Also kuschelt euch ein.
Macht das Licht. Oh, richtig schön gemütlich. Ein Seitenschläferkissen. So
genau.
Ein Mummel.
Puckt euch ein, wir gehen jetzt zusammen ins Bett.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Banowski und Anne Radatz.
Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme und viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Schlaf. Wie komme ich besser durch die Nacht?
Es war ja mehr so dein Thema. Und als du das vorgeschlagen hast, habe ich gedacht,
du hast das gar nicht verstanden.
Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe gesagt, oh geil, First World Problem. So wie, welcher Hund passt eigentlich zu meinem Sofa? Bei mir funktioniert das Schlafen nämlich so, ich gehe ins Bett. Also ich putze mir die Zähne, gehe ins Bett, mache Licht aus und dann ist morgen. Also ich schlafe einfach.
Du weißt nicht, wie viele Menschen dich dafür hassen, von Neid. Du weißt wirklich nicht, wie vielen Leuten es wirklich ganz anders geht.
Meinst du, ich sollte Tutorials drehen?
Mhm. Ja. Schlaftutorials.
Ja. Aber ich habe viel dazu gelernt, weil ich habe mich in das Thema natürlich reingearbeitet, reingebissen. Und ich befürchte tatsächlich sogar fast, dass wir mit dieser Folge gar nicht auskommen, weil das doch ein sehr, sehr breit gefächertes Thema ist. Es gibt ja Apps zum Einschlafen, Tabletten zum Durchschlafen, Matratzen zum Träumen und sogar zum Programmieren, Beißschienen gegen Schnarchen, Sleep Tracker, damit man weiß, ob man denn gut geschlafen hat.
Mhm.
And so on.
Feng Shui, wie muss man ins Bett stellen, damit man gut schläft?
Ja. Also es ist ein sehr breites Feld und ich glaube, wir können gar nicht alles abdecken. Aber wir versuchen uns mal reinzuarbeiten und ich habe ein bisschen Grundlagenforschung mitgebracht. Aber erzähl du mal, wen du mitgebracht hast.
Wir fangen gleich, glaube ich, an mit deiner Grundlagenforschung, ne? Und danach komme ich, um die Ecke mit, so macht Sinn. Weil ich habe mit jemandem gesprochen, mit einer Frau, die einen Job hat, in dem Schlaf einerseits extrem wichtig, andererseits aber auch ziemlich hard to get ist. Die ist nämlich Oberärztin im Krankenhaus, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und die schiebt gerne so Notfallschichten. Mhm. Und da ist Schlaf ein selten gesehener Gast in der Schicht, glaube ich. Die hat mir spannende Sachen erzählt.
Weißt du eigentlich, wie lange man ungefähr schläft, so im Leben?
Nee, hast du das mal recherchiert?
Also wenn man 75 wird... Dann, also jetzt die Oberärztin wahrscheinlich nicht, aber dann so 24 Jahre. Und wenn man sich überlegt, dass man nur ein halbes Jahr auf dem Klo sitzt und nur 5 Jahre isst, dann macht man sich über Schlaf tatsächlich deutlich weniger Gedanken.
Vor allem, was ich so krass finde, das Thema hatte ich letztens, da ging es so darum, was für Matratzen gut sind und wie viel Geld man investieren kann oder sollte eine gute Matratze. Und dann neigt man da ja so zu völlig unangebrachten Geiz und denkt, ich gebe keine 700 Euro für eine Matratze aus, aber für eine Tasche oder weiß ich nicht, irgendwie ein Wochenende Amsterdam oder so, da ballert man die Kohle raus. Und dann denke ich auch immer, dafür, dass wir die Hälfte unseres Lebens schlafen, lohnt sich das da, glaube ich, schon ein paar Euro 50 in zum Beispiel eine gute Matratze zu investieren.
Ja, es sei denn, man ist ein narkotisches Schlaf-Role-Model wie
du.
Ich kann auch im Schlafkarton pennen, im Zweifel.
Gib doch nicht so an.
Ich wusste nicht, dass das hier so Befindlichkeiten...
Ich bin kein guter Schläfer. Ich hab's nicht leicht mit dem Schlafen.
Okay, dann werde ich im Folgenden darauf Rücksicht nehmen. Danke. Und ich hoffe, dass dir Dr. Christian Benedikt weiterhilft.
Ich hoffe auch.
Er ist Neurowissenschaftler und Schlafforscher an der Uni von Uppsala und er interessiert sich vor allen Dingen für die Folgen des Schlafentzugs. Das wundert mich nicht, denn er hat 4 Kinder.
Und ich will auch schon mal vorwegschieben, was eine der wichtigsten Schlafstörungen ist.
Eine der wichtigsten Schlafstörungen ist, korrigiert mich.
Nö, ist richtig.
Kinder haben. Das, also wenn man wirklich an gutem Schlaf interessiert ist, über lange Zeit, auch also in der nächsten Zeit, dann sollte man seine Kinder in ein Hotel einbuchen.
Aber
Beispiel.
Du bist die Ausnahme, die die Regel bestätigt, denn du hast Kinder und kannst schlafen.
Ja, aber das sage ich auch direkt, ich kann super schlafen, es
aber nicht,
sei
wenn die Kinder
denn,
da sind.
Jemand hat Fieber, kotzt mir ins Bett oder das Haus brennt. Also okay. Das ist ja schon relativ klar. Aber so von mir aus funktioniert das ganz gut. Ich habe das Gespräch tatsächlich auch im Bett geführt, denn ich war in einem Ferienpark, wie du weißt.
Ich erinnere mich.
Gab es nur entweder das Spaßbad oder das Bett. Ich habe mich dann für das Bett entschieden.
Denn im Spaßbad ist vor allem eins geschwommen und zwar Corona.
Wenn der Omikron war da. Der Omikron hatte die Badehose angezogen und war unterwegs und hat alle durchgeknuddelt. Also habe ich das Gespräch mit ihm im Bett geführt, aber das hat ja irgendwie auch ganz gut gepasst. Meine erste Frage war, das schließt jetzt an das an, was ich vorhin schon gesagt habe. Machen wir uns nicht alle total verrückt mit gutem Schlaf? Ist das Thema nicht grundsätzlich etwas overhyped?
Das ist unglaublich gehypt. So in den 90ern war das unglaublich ja, in aller Munde, was wir essen. Und man soll nicht gesättigte Fettsäuren essen. Und in den 2000ern kam dann sozusagen diese Fitnesswelle stark auf. Und alle mussten noch abends schnell einen Workout machen. Und jetzt haben wir auch noch diese wunderbaren Uhren, die messen, wie viel wir uns bewegen und wie viel wir schlafen. Und vor allem diese Uhren, denke ich, haben auch eine wichtige Rolle gespielt, dass immer mehr Leute natürlich auch sich für das Thema Schlaf interessiert haben. Insgesamt würde ich auch sagen, dass Schlaf in den letzten 10 Jahren doch unglaublich in den Fokus der Gesundheitswelle, die jedes Jahr so über uns schwappt oder Jahrzehnt über uns schwappt, gekommen ist und jetzt in aller Munde ist.
Du siehst, du bist ein Fashion-Victim.
Ja, genau.
Also nach schlank im Schlaf und schlau im Schlaf, jetzt gesund im Schlaf. Und diese Fitness-Tracker, die sind, glaube ich, wirklich eine echte Pest. Ich habe mir einen ausgeliehen, um meinen Schlaf auch für Dr. Christian Benedikt aufzuzeichnen.
Hat er das ausgewertet?
Hat er ausgewertet, dich? Kommen wir später nochmal drauf.
Gibst du dann nochmal ein bisschen an mit, wie geil du schläfst, was für eine unfassbar lange Tiefschlafphase du hast.
Du bekommst bestimmt auch noch eine Sendung, wo du ordentlich flexen kannst. Jetzt komm, runter.
Wüsste nicht womit, aber ja, okay.
Ich kann mein Schlafbild auch posten, wenn das jemanden interessiert. Ich glaube, das interessiert leider keinen.
Doch,
aber
mich schon.
Ja, okay. Grundlegend ist ja die Frage, wie objektiv kann man guten oder schlechten Schlaf eigentlich bewerten?
Ich denke, dass es genauso wichtig ist, dass Schlaf auch subjektiv gut ist, nicht? Aber auch da gibt es große Probleme, weil es auch viele Leute gibt, die halt alleine nur durch dieses Wissen, dass sie müssen, sich gestresst fühlen und dadurch ihren Schlaf, obwohl er gar nicht schlecht ist, wenn man das in einem Schlaflabor messen würde, als schlechter empfinden. Aber dann gibt es natürlich auch eine Vielzahl von Leuten, die tatsächlich auch Schlafprobleme haben und von denen gar nichts wissen. Das ist nicht so selten. Da gibt es doch relativ viele Leute, die halt schnarchen oder Atemaussetzer haben im Schlaf. Und dann wachst du morgens auf und bist so müde und weißt gar nicht warum und brauchst erstmal eine große Tasse Kaffee.
Also hattest du schon mal Probleme mit einem schnarchenden Partner?
Ist aktuell der Fall.
Was machst du denn dagegen?
Auf dem Sofa im Wohnzimmer.
Ach, ernsthaft?
Ja, das ist wirklich ein ganz großes Thema gerade. Das ist auch ganz doof. Der war auch schon beim Arzt, beim HNO. Man geht jetzt, ich hoffe, ich darf das überhaupt erzählen. Ach, egal.
Ab Urologe erzählen wir nichts mehr. Aber HNO finde ich jetzt soweit in Ordnung.
Er war beim HNO. Ich möchte einmal dazu sagen, ich glaube, ich schnarche auch, aber ihm stört das nicht so. Also der kann trotzdem pennen. Ich bin so geräuschempfindlich im Schlaf. Ich höre Stecknadeln fallen und dann fahre ich mich komplett hoch, kriege Halsschlagadern wie Currywürste. Das heißt, jedes kleinste Schnarchen macht mich richtig doll aggro. So, und deshalb, er hat halt so reflexartiges Aufschnarchen. Also er schnarcht nicht so nur die ganze Zeit, sondern es ist lange Zeit Ruhe und dann kommt und dann bin ich halt wach. So, und dann stupse ich ihn an, drehen zur Seite oder was man so macht und dann schläft er 1,5 Minuten. Ich versuche gerade einzuschlafen, dann kommt wieder und irgendwann bin ich dann, okay, komm, und ich gehe ins Wohnzimmer. Das ist richtig scheiße, wirklich. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer kennen das Problem.
Total.
Das ist unfassbar blöd. Also, er kann gar nichts dafür. Falls er gerade zuhört, du kannst nichts dafür.
Also, falls ihr mal campen geht, fragt uns nicht, ob wir nebenan das Zelt aufbauen wollen. Wir haben da keine Zeit. aber das hat er ja wahrscheinlich richtig gemacht. Wenn man so Atemaussetzer hat, sollte man zum Arzt gehen. Dann kriegt man irgendwie eine Schiene oder irgendwie so was Lustiges auf die Nase gesetzt. Ja. Oder keine Ahnung. Oder man muss sich trennen. Also so halt die
üblichen Sachen. Genau, die drei Möglichkeiten gibt's. Muss man gucken, was am meisten Sinn macht.
Aber es ist natürlich auch das andere mit der Gedankenkirmes. Das darf man natürlich nicht unter den Teppich kehren. Das kann einen natürlich auch wahnsinnig machen. Es gibt aber noch ein paar andere Parameter für einen richtig guten Schlaf, hat mir Dr. Christian Benedikt erzählt. Es ist vor allen Dingen der Rhythmus.
Du hast im Grunde genommen in jeder Zelle deines Körpers eine kleine Uhr, die vorgibt, was diese kleine liebe Zelle zu tun hat, zu welchem Zeitpunkt am Tag. Und man weiß, dass dieses innere Uhrensystem auch unglaublich wichtig ist, um die biologische Nacht, ich würde es jetzt mal ein bisschen wissenschaftlich ausdrücken, also die Nacht, in der wir ruhen, vorzubereiten. Die signalisiert dann auch tatsächlich dem Körper, hey, dieses Uhrensystem, jetzt ist es bald mal Zeit runterzufahren. Wir müssen die Körpertemperatur runterfahren, weil das ist eine wichtige Voraussetzung für eine gute Nacht. Wir müssen Hormone freisetzen, die schlafförderliche Wirkung haben, wie das Melatonin. Und das braucht ja Informationen, wo befinde ich mich eigentlich gerade in der äußeren Welt? Und das macht dieses innere Uhrensystem mithilfe von Licht. Und es gibt spannende Studien, die tatsächlich gezeigt haben, dass diejenigen, die mehr Licht vor allem in den Morgenstunden nach dem Aufwachen bekommen, das ist so eine Phase, wo das Uhrensystem sehr empfindlich für Licht ist und weiß, okay, jetzt beginnt der Tag. Die da mehr Licht bekommen, die können am Abend darauf besser einschlafen und auch zusammenhängender in der folgenden Nacht. Und das macht man am Morgen. Das heißt, eine Kernhypothese, Annahme auch meines Buches und meiner Forschung ist, ja, der Schlaf wird nicht in der letzten halben Stunde vor dem ins Bett gehen vorbereitet, sondern mit dem ersten Moment, wenn man aufwacht, am Morgen.
Bedeutet das quasi, dass man als Frühschichtler, also jetzt nicht, wenn man mitten in der Nacht anfängt, aber ich sag mal, wenn man um 6 anfängt, dass das eigentlich gut ist, weil man ja schon früher Licht bekommt, als Leute, deren Wecker vielleicht um 8 überhaupt erst klingelt?
Ich glaube, das heißt eher, dass du morgens mal eine Stunde spazieren gehen sollst oder eine halbe, dass du tatsächlich richtig das richtige Licht, also
kommst
nicht das rote Licht.
Kommst du mir jetzt zusätzlich zu deiner Information, dass du ein richtig guter Schläfer bist, auch noch mit der Information, dass du morgens joggen gehst und ja, ganz doll viel Licht tankst, jetzt fährst du dich runter. Es wird sonst unsympathisch.
Aber es könnte doch schon was miteinander zu tun haben. Also wenn man natürlich morgens die Rollläden nicht hochmacht und Mario Kart spielt zum Beispiel. Nur mal so ganz hypothetisch, wenn es so Leute gibt.
Meine stärkste Mario Kart-Stunde ist 22 Uhr. Morgens habe ich da keine Zeit für. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst.
Alles macht ja Sinn. Dann schläft man am Abend danach nicht so gut. Ist zumindest, wie gesagt, die Hypothese von Dr. Christian Benedikts Buch. Mag es übrigens hören, wie das Buch heißt? Ist original im Schwedischen rausgekommen.
Und heißt?
Sagst du es jetzt auf Schwedisch?
Ich sag's.
Also auf Deutsch heißt es, Schlaf ist die beste Medizin.
So boring.
Der schwedische Titel ist Sömn.
Das heißt auf Deutsch, Schlaf ist die beste Medizin.
Du kannst Schwedisch. Vielleicht heißt es auch einfach, ich mache den Wecker später nochmal aus.
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Snooze. Das ist Snooze auf Schwedisch.
Söm.
Okay.
Muttersprachlerinnen.
Ja, unter sich.
Wir brauchen euch. Genau. Mich würde das übrigens wirklich interessieren, wenn ihr jetzt ein bisschen was mitnimmt aus dem Podcast und wenn ihr sagt, ich kann wirklich mega schlecht schlafen und ihr probiert das mal morgens mal eine Runde, weiß ich nicht, mit dem Hund zu gehen oder einfach mal so rauszugehen und ich weiß nicht, was man draußen macht um diese Uhrzeit, wenn man nicht joggt. Und das mal ausprobiert und dann mal eure Erfahrungen mit uns teilt. Ich fände das wirklich interessant.
Und wenn ihr Soundaufnahmen von euren Schnarchaufnahmen, von euren Schnarch-Apps habt, könnt ihr die auch gerne einsenden.
Oh, das ist eine gute Idee.
Dann können wir so ein kleines Schnarch-Best-of mal zusammenschneiden.
Tatsächlich habe ich da bereits etwas vorgesorgt, aber das zu einer anderen Stunde.
Oh.
Die Frage ist ja auch, wenn man jetzt so ein Schlafdefizit aufbaut, kann man das eigentlich nachschlafen. Also wenn man die ganze Woche zu wenig gepennt hat und dann von Freitag auf Sonntag raven geht und dann den Sonntag durchschläft. Mhm. Ne? Klingt einfach schon mal so, dass das nichts für die Dauer ist. Das hört man schon daraus, dass es einfach kein gutes Konzept ist. Und am liebsten wäre dem Dr. Schlafforscher natürlich, wenn man jeden Tag gleich schläft. Ist ja klar. Aber
Nichtsdestotrotz gibt es Studien, die halt tatsächlich gezeigt haben, dass die, die dann über das Wochenende versuchen, den Schlaf, den verlorenen Schlaf unter der Woche nachzuholen, auf lange Sicht, wenn man guckt, wie sieht es mit der Sterblichkeit aus, gar nicht mehr sterblich sind oder eine höhere Sterblichkeit haben als die, die die ganze Woche so viel schlafen, wie man soll. Aber es gibt auch Studien, die dann zeigen, ja, vielleicht stirbt man nicht früher, aber man wird vielleicht kränklicher. Ja, man sieht nämlich beispielsweise, wenn du mehrere Nächte nicht genügend schläfst, dass dein Glukosestoffwechsel sich so verändert, dass du so ein bisschen prädiabetisch wirst.
Also das scheint sowieso so ein Problem zu sein. Also Diabetes, wenig Schlaf, Diabetes, das geht Hand in Hand, Übergewicht and so on. Also Prädiabetes kann man übrigens noch wegkriegen, Diabetes dann ja halt nicht
mehr. Ganz kurzer Zwischeneinwurf. Hm? Was würdest du denn sagen, ist deine perfekte Schlafzeit? Also was du glaubst, dass es so viele Stunden Schlaf brauchst du, dann bist du bombenfit am nächsten Tag.
Ich glaube, ich brauche 7 Stunden, kriege aber leider nur 5,5 bis 6. Das ist nicht so richtig gut.
Ja, ich glaube, ich bräuchte auch so 7 bis 8. Ich kriege auch so 5,5. Wir haben doch beide die gleiche Studie, glaube ich, gefunden, ne? Mit dem Sweet Spot.
Erklär mal. Ja, habe ich.
Genau, den HörerInnen nicht vorenthalten. Und zwar der Sweet Spot beim Tennis, das kommt aus dem Tennis. Beim Tennis ist das der Punkt so der Schlägerbewegung, an dem man den Ball am besten trifft und schlägt. Und beim Schlafen, das haben Forscher der Washington University in den USA rausgefunden, Washington University of Medicine heißt sie, sorry, da wollen wir genau sein. Es gibt einen Sweet Spot beim Schlafen. Also die Schlafdauer, nach der man topfit ist, bei den meisten liegt sie im Bereich von 5,5 bis 7,5 Schlafstunden. Das heißt, dieses Denken, je mehr Schlaf, desto besser, ist so auch nicht richtig, weil dieser Sweet Spot auch bei jedem anders liegt. Also kann auch sein, dass dein Sweet Spot bei 4 Stunden liegt und du weißt es gar nicht. Du schläfst viel zu lang, Steffi.
Ich glaube nicht. 4 Stunden liegt ja nicht, weil das kommen wir gleich nochmal drauf, weil dann nämlich man das mit diesem Rapid-Eye-Movement-Schlaf, dass man den, der kommt immer zum Schluss und der ist relativ wichtig, komme ich gleich nochmal drauf, ist der spannendste Punkt des Gesprächs gewesen.
Darf ich ganz kurz anmerken, dass ich mich die ganze Zeit beschwere, wie schlecht ich schlafe? Steffi und ich haben hier 19:47 und ich trinke einen Energy-Drink. Prost!
Aber dann fällt doch deine Energiekurve auch gleich ganz schnell wieder ab und du kannst super pennen.
Danke.
Wenn ich dich mal richtig zudecken würde, so richtig einmummeln.
Einpucken.
Mal wegpucken. Und die Arme so oben raus und dir dann ein Küsschen auf die Stirn geben würde, dann wäre das auch was ganz anderes.
Ja.
Es gibt so einen Trend, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, dass besonders erfolgreiche Menschen um 4 Uhr aufstehen und schon um 6 Uhr 300 Planks gemacht haben und einen Smoothie zubereitet und schon 2 Videokonferenzen vorbereitet haben.
Cristiano Ronaldo schläft doch immer nur maximal 1,5 oder 2 Stunden am Stück.
90 Minuten.
90 Minuten.
Er schläft 90 Minuten, 5-mal am Tag verteilt und er schläft in der Kältekammer. Habe ich auch
gesehen. Das wusste ich nicht.
Absurd. Irre. Ja, der schläft halt
gut,
nicht.
Aber von nix kommt nix.
Er schläft nicht wie die kleinen Leute. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Schlaf. Wie nennt man das?
Wenn man gar nicht mehr weiß, wohin mit seinem Geld, dann muss man in der Kältekammer schlafen.
Genau. Oder Angela Merkel, die hat ja auch nur 3 Stunden geschlafen und hat gesagt, dann geht's los. Aber das kann auch kaum gesund sein, oder?
Was du ja da beschreibst, ist das Phänomen der schlaflosen Elite. Viele amerikanische Präsidenten, wie zum Beispiel Ronald Reagan, hat gesagt, ich habe keine Zeit zum Schlafen. Oder sie haben gesagt, ich stehe euch rund um die Uhr zur Verfügung als euer Präsident. Und damit entsteht natürlich so eine Haltung zum Thema Schlaf. Ey, das ist ja eher was so für Faule ist, für Leute, die nichts zu tun haben. Aber die, die wirklich high performen, die Leistung erbringen, die haben einfach für sowas wie Schlaf keine Zeit, nicht?
Guter Tipp, so werde ich es in Zukunft auch verkaufen. Ich habe leider keine Zeit zu schlafen. Ich muss mich um sehr wichtige Dinge kümmern. Weckt mich nicht in meiner Kältekammer.
Es gibt noch mehr. Also Tom Ford zum Beispiel, der schläft angeblich auch nur ganz wenig, nämlich von 0 Uhr bis 4:30 Uhr. Aber er badet dafür 5-mal am Tag heiß.
Das ist ein Scherz.
Ich habe nicht mal eine
Badewanne. Wer hat denn die Zeit? Wer hat die Badewanne? Wer hat die Zeit dazu? Wessen Haut kann das ertragen? Wie oft muss man sich eincremen? Das hört ihr in der nächsten Folge vom Flexikon.
Und die Frage ist ja auch, die schlaflose Elite, ist das nur sowas, was sie nach außen trägt? Ich brauche nicht viel Schlaf. Oder gibt es tatsächlich Leute, die kaum Schlaf brauchen?
Also es gibt gewisse Familien, wo sich bestimmte genetische Merkmale durchgesetzt haben. da sieht man halt, dass die ganze Familie mit weniger Schlaf klarkommt. Aber die sind so selten, wenn du jetzt die Gesellschaft siehst, dass du jetzt nicht sagen kannst, doch, alle die weniger als 7 Stunden schlafen, die haben wahrscheinlich einfach das genetische Setup oder Make-up, damit sie damit klarkommen. Die Mehrzahl der Leute brauchen schon 7 bis 9 Stunden, weil man, wenn man Bevölkerungsstudien anguckt, häufig sieht, dass die zwischen 7 bis 9 Stunden schlafen, diejenigen sind, die das geringste Risiko haben, Dinge zu entwickeln, Erkrankungen zu entwickeln, wie zum Beispiel die Fettleibigkeit. Viele Leute glauben ja, ach, das ist doch alles Schnickschnack, ich komme gut klar, ich habe gar keine Probleme. Mir macht das nichts aus, ich bin trotzdem leistungsfähig in dem Maße, wie es erforderlich ist. Wenn man dann aber beispielsweise bestimmte Leistungstests macht, also Gedächtnistests, Aufmerksamkeitstests, Konzentrationstests, sieht man häufig, dass die Leute nach einigen Tagen des nicht ausreichenden Schlafes denken, oh, das passt eigentlich, ich kann das ganz gut, aber wenn man sie misst und ihre tatsächliche Leistungsfähigkeit misst, dann sieht man, die ist schlechter.
Kann man immer richtig sauer werden auf Angela Merkel. Sie hätte die Klimakrise stoppen können, aber sie hat leider nicht genug geschlafen.
So ist es. Ich finde es spannend, dass man das erben kann. Du hast die Augen und den niedrigen Bedarf des Schlafes von deiner Mutter geerbt, Steffi.
Ja, aber ich glaube schon, dass, also auch gerade das, wer steht früh auf und wer muss besonders lang schlafen. Oder vielleicht ist es dann auch anerzogen, weil alle aufstehen oder ich, I don't know, keine Ahnung. Kennst du übrigens dieses Phänomen, ich habe ja sehr viele Nachtschichten gemacht. Das war eine sehr schöne Zeit in meinem Leben. Also das kann ich nur empfehlen. Absolut. Nachtschichten sind einfach Sahne.
Träumchen.
Kennst du das auch, wenn man dann so total übermüdet ist und dann so richtig frei dreht, wie als wäre man so ein bisschen druff und würde gerne jetzt, also man hätte wirklich die richtige Verfassung, um raven zu gehen?
Nicht umsonst ist Schlafentzug eine Foltermethode, wenn ich das...
Also ich werde dann so richtig, ich werde dann auch nicht besoffen, wenn ich dann was trinke dann abends, wenn ich so übermüdet bin, dann...
Aber dann ist ja wie Power. Eine Superpower, ist ja wie so eine Superheldenpower. Ja,
genau.
Genau.
Es ist, wie es ist. Was soll ich schön reden, ne? Was soll ich schlecht reden? Ich habe Dr. Benedikt danach gefragt, was das denn für ein magisches Feeling ist. Und er hat mir gesagt, das ist kein magisches Feeling, das ist der Frontallappen.
Der braucht halt echt viel Schlaf. Das ganze Gehirn braucht Schlaf, aber der braucht wirklich Schlaf. Und wenn man vor allem nicht Traumschlaf hat, wo dieser Stirnlappen sich erholt, dann ist der total müde. Und wenn ich dann am nächsten Morgen aufwache, dann sagt er sich, wenn ich in so Situationen komme wie... Irgendwie finde ich den, der mir hier gegenüber sitzt, wirklich richtig scheiße. Der geht mir so auf die Nerven. Am liebsten würde ich ihm das sagen. Normalerweise, ja, das denkt man, aber macht man es nicht, ne? Weil man weiß, das gehört sich nicht. Aber dann sagt dieser Stirnlappen, ach, weißt du was, ihr da unten vom limbischen System, ihr mit eurem Gefühl, macht doch, was ihr wollt. Ich bin zu müde. Ich habe keinen Bock, jetzt mit euch hier zu streiten, dass sich das nicht gehört. Ich lehne mich zurück. Ich brauche Erholung. Und dann wird man impulsiver. Man wird aktiver. Man wird aggressiver. Und das ist natürlich schon echt was Spannendes. Und wir haben hier auch Studien gemacht, wo wir beispielsweise gesehen haben, dass wenn Leute nicht genügend schlafen, werden die impulsiver. Die sind eher dazu geneigt, wenn sie vor so einer Wand von Süßigkeiten stehen, zu sagen, jetzt fülle ich das Ding, das ist mir egal. Ich habe so Bock da drauf. Und mein Gehirn sagt mir wirklich, nimm das. Und der Stirnlappen sagt einfach nur, ist mir egal. Ich habe keinen Bock jetzt, das hier auszudiskutieren.
Es ist meine spannendste Erkenntnis dieses Interviews, weil schlank im Schlaf und so, das erklärt sich ja alles durch diesen
Stirnlappen.
Durch diesen Stirnlappen.
Frontallappen ist ganz eklig, das Wort, ne? Ich muss es gleich mal googeln, wie es aussieht.
Oh ja, das lass mal machen.
Eklig.
Wir haben dann noch meinen Schlaftracker ausgewertet. Was soll ich sagen? Du hast eine Premium-Schläferin.
Oh, ich bin stolz auf dich. Ja. Damit gebe ich auch gerne meinem Freundeskreis an. Kennt ihr Steffi, die schläft so toll. Müsst ihr unbedingt mal kennenlernen, mit der kann man super schlafen.
Ob ich das in meinem nächsten Vorstellungsgespräch auch sagen soll?
Sie müssten mal mit mir schlafen. Überleg dir, wie du es genau formulierst.
Ja, da muss ich mal ein bisschen dran fallen, ganz ehrlich. Also es ist ja so, beim Schlafen erst gibt es die Tiefschlafphase, ich glaube, das ist soweit bekannt, dann die Leichtschlafphase und dann den Traumschlaf. Das ist sehr wichtig für den Lappen. Und wie gesagt, da bin ich sehr gut drin.
Und bei dir sieht es halt alles so aus, wie es aussehen sollte. Was interessant ist, ist, dass man auch an deiner Aufzeichnung gesehen hat, dass du ja relativ viele kurze Phasen des Aufwachens hattest in der Nacht. Und das ist was gar nicht ungewöhnlich ist. Man weiß, dass Erwachsene 10 bis 20 Mal in der Nacht aufwachen können. Diese Phasen sind aber häufig so kurz, dass du sie am Morgen gar nicht erinnerst. Und jetzt kommt es aber genau zu diesen Dingen wie diesen Armbanduhren und die zeigen jetzt auf einmal, oh, ich habe ganz viele kurze Phasen des Aufwachens. Wenn die Leute das nicht wissen, fangen die an, sich total Sorgen zu machen. Und es gibt tatsächlich einen Begriff in der Schlafmedizin, der heißt Orthosomnie. Und diese Leute, die sind so besessen, einen guten Schlaf zu haben, dass wenn sie genau solche Werkzeuge wie die Schlaftracker benutzen, auf einmal ganz entsetzt sind über ihren doch anscheinend schlechten Schlaf und anfangen, Schlafprobleme zu entwickeln.
Siehste, da sind wir am Anfang meiner Hypothese.
Man darf es nicht kaputt denken.
Nee, man darf es nicht kaputt denken. Ich weiß nicht, was du machst in deinen kurzen Phasen des Aufwachens. Ich schreibe ein Buch. Man genau. muss die Zeit einfach gut nutzen. Das war Dr. Christian Benedikt. Kann man auch mal googeln, soll euer Schaden nicht sein, ein attraktiver Mann. Schlaf ist die beste Medizin, heißt sein Buch. So.
Der erzählt vor allem auch richtig toll. Ja, ich habe ihn ja auch schon gegoogelt. Wir sprachen ja schon über ihn. Nun gut.
Gut, ich wollte noch ganz kurz, weil wir gerade beim Thema Schlaf sind, und dann auch noch bleiben, aber ich wollte ganz kurz die kurze Pause, deine Denkpause nutzen und mich bei Melle entschuldigen. Und zwar hat die sich gemeldet, Bezug nehmend auf unsere Folge, wie man ein Buch schreibt.
Ja.
Und da habe ich so ein bisschen über die schläfrige Schildkröte Tranquilla Trampeltreu abgeledert.
Gerandet,
die Älteren unter uns erinnern sich daran. Und damit habe ich leider auf Melles Heldin ihrer Kindheit rumgetrampelt. Und Melle, das tut mir wirklich leid. Und ich sag's nochmal, also nur weil mich das als Sechsjährige jetzt nicht so abgeholt hat, kann das ja in meinem hohen Alter jetzt doch nochmal der Smasher sein. Verhält sich vielleicht ähnlich wie bei Weißwein und Oliven. Fand ich mit 6 auch nicht so geil. Mittlerweile finde ich es ganz gut. Ich probiere es auf jeden Fall mal aus. Gleich Dienstag in der Bücherhalle. Word. Und wenn ihr ähnliche Anliegen habt, immer her damit. Wir freuen uns.
Ich kontrolliere das. Ich wollte auch noch ganz kurz was aufklären und zwar...
Aha.
Warte.
Jetzt ist sie weggepennt. Jetzt hat sie ihren Softspot gefunden.
Ich musste den Namen kurz raussuchen. Jan hat über Insta uns geschrieben und der möchte, dass wir einmal aufklären, wer von uns wer ist, stimmlich. Wer ist die mit der tiefen und die mit der hohen Stimme?
Das kann ich selber nicht auseinanderhalten.
Ich manchmal auch nicht. Mir war gar nicht bewusst. Ich dachte immer, wir klingen ungefähr gleich. Aber ich bin wahrscheinlich die mit der höheren Stimme. Ja. Ne? Also das bin ich. Das ist Anna.
Damenhafte.
Genau.
Und ich bin die mit der Hand in der Hose.
Und das Steffi. Ist Steffi. Aber wir sagen einfach ab sofort immer unseren Namen, bevor wir was sagen wollen. Okay? Anne, ich würde jetzt...
So wie bei so einem Radiogewinnspiel.
Genau. Oder du kriegst immer so einen Gesprächsball zugeworfen, wenn du was sagen willst oder ein Problem mit mir zu klären hast. Ja.
Oder ich würde dich einfach auffordern. Anne, sprich du doch jetzt mal zu den HörerInnen.
Gut, Steffi, dann kommen wir zu meiner Flexpertin.
Aber danke Jan übrigens. Ich finde das gut, vielleicht haben das andere auch.
Galigrö. Ich habe hab vorhin ja schon angekündigt, mit einer Frau gesprochen, die einen Job hat, in dem Schlaf super wichtig ist, aber schwer zu kriegen. Dr. Annika Hettich ist Oberärztin im UKE, im Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und als Ärztin in der Notaufnahme wird, glaube ich, geschlafen, wenn gerade mal 5 Minuten keiner mit einem abgesäbelten Daumen oder einer frischen Platzwunde in der Tür steht. Also selten eher. Deshalb dachte ich, vielleicht hat Dr. Hettich so ein paar gute Tipps. Und wenn nicht das, dann gibt sie uns vielleicht zumindest das beruhigende Gefühl, in Sachen Schlaf besser dran zu sein als sie. Das ist ja vielleicht auch was wert. Ich wollte von ihr wissen, ob das eigentlich wirklich so ist, wie wir das von Grey's Anatomy kennen, wo die Ärzte und Ärztinnen quasi im Krankenhaus wohnen und so 24 bis 48 Stunden Schichten ballern.
So ist das ja zum Glück bei uns nicht mehr. Also es gibt tatsächlich ja noch die Bereitschaftsdienste und ich sag mal, das ist eine Grauzone, weil man da ja eigentlich nur in Bereitschaft ist, aber ja trotzdem dann auch oft arbeiten muss und im Haus ist. Und bei uns ist es so, dass wir eigentlich so die feste Grenze von 12 Stunden haben im Anwesenheitsdienst, wenn man zum Beispiel in der Notaufnahme ist oder auch tagsüber im OP. Klar kann auch mal wegen Übergabe oder weil einfach ein Fall gerade noch läuft, kann das sich auch mal um eine halbe Stunde oder auch mal eine Stunde verzögern. Dann geht auch niemand nach Hause, wenn man irgendwie gerade aktiv dabei ist. Aber sonst achten wir schon darauf, dass so diese Regelstundenzeit eingehalten wird.
Und nach 12 Stunden Arbeit würde ich auch keinen Bypass mehr legen wollen, ne? Also ich finde das
Es ist eine gute Regelung auch für uns, auch für den Konsumenten. Sie ist ja flexbeschäftigt.
Das ist ja, das Schichtsystem hat sich bei denen verändert. Sie ist flexbeschäftigt, so nennt man Leute mit unregelmäßigen Arbeitszeiten und im Schichtdienst. Also auch Steffi und ich sind im Prinzip flexbeschäftigt. Ja. Und Flexbeschäftigte schlafen laut einer Studie der Techniker Krankenkasse überdurchschnittlich beschissen. Das kann man so sagen. 40% haben in dieser Studie gesagt, sie schlafen schlecht und die Hälfte schläft höchstens 5 Stunden. Also von daher, 12-Stunden-Schichten sind schon mal besser als 24-Stunden-Schichten. Aber wenn man ständig, wie Frau Dr. Hettich das macht, zwischen Früh- und Spät- und Nachtschicht auch wechselt, dann ist das für den Schlaf, glaube ich, ziemlich abenteuerlich. Aus ihrer Ausbildungs- und Weiterbildungszeit kennt sie aber noch diese richtig langen, heftigen Schichten und hat mir erzählt, wie das so läuft.
Im Krankenhaus dann in der Regel gibt es dann diese Bereitschaftszimmer mit einem total bequemen Bett, also nicht, meistens auch irgendwo im Keller, wo sonst keiner hinkommt und wo einem niemand hört. Aber dort kann man sich dann theoretisch hinlegen, muss aber dann wieder aufstehen, wenn irgendwas passiert oder etwas, ein Patient in die Notaufnahme kommt oder ähnliches. Und ich glaube, da spreche ich auch für die meisten Kollegen, dass man dort eben ja auch nicht so schläft wie zu Hause in seinem Bett, wenn man weiß, das Telefon kann jetzt nicht klingeln und man kann das auch ausmachen und das geht in der Situation eben nicht.
Jetzt habe ich mich ja gerade so dargestellt, als könnte ich immer super schlafen.
Ja.
Aber unter dem Druck würde ich, sagen wir mal, auch eine gewisse Gewöhnungszeit brauchen. Würde ich jetzt mal sagen, wenn ich überhaupt mich auf so eine Pritsche legen könnte, wenn ich weiß, gleich kommt ein Upper Finger rein.
So, und das ist wahrscheinlich noch das am wenigsten Schlimmste, ne? Ein Upper Finger. Hast du nachts, weil sie gerade, natürlich, sie muss ja ihr Handy anhaben, aber hast du nachts dein Handy an?
Ja.
Auch auf laut an? Also wenn man dich anrufen würde, würde das auch klingeln? Oder richtig an?
Ja, aber wer soll mich denn bitte anrufen nachts?
War ich. Jetzt, wo ich weiß, dass es an ist, wenn ich das nächste Mal schlaflos bin.
Mein Handy ist meistens leise. Aber ich habe es tatsächlich, du nicht?
Doch, ich habe meins auch leise, aber eigentlich sollte man es ja, Stichwort blaues Licht, eigentlich glaube ich komplett ausmachen oder zumindest diesen Nachtmodus an oder so, weil dieses blaue Licht, deshalb soll man ja auch möglichst schon, glaube ich, so 1-2 Stunden vom Schlafen gehen, nicht mehr auf dem Handy rumdaddeln, was ich ganz schwer finde, weil ich könnte gar nicht schlafen, wenn ich nicht weiß, was Caro Dauer für ein neues Shampoo benutzt. Das muss ich ja wirklich nochmal ganz kurz checken. Aber nee, man soll wirklich so schon 1-2 Stunden vorm Schlafen gehen, Handy beiseite und ich glaube wirklich auch entweder ausmachen oder auf Nachtmodus, damit dieses blaue Licht da nicht nachts immer blinkt. Aber gut, die Wahl hat Frau Dr. Hettich nicht, die muss das Handy anlassen. Schlafen im Krankenhaus, Keller mit Handy an, klingt für mich jetzt erstmal nicht nach Erholung. Wie viel Schlaf bekommt man denn dann so in den kurzen Schlafpausen im Krankenhaus?
Genau, wenn man Glück hat und man ist irgendwie auch dann müde und legt sich hin und auf einmal wacht man auf und denkt so, oh, es ist irgendwie schon 7. Das war dann irgendwie mal eine gute Nacht, wenn man vielleicht so 4 Stunden geschlafen hat. Aber sonst waren es meistens dann irgendwie so 1-2 Stunden und dann wird man doch angerufen. Dann ist es manchmal auch nur ein Anruf und eine Frage und dann kann man wieder die Äuglein zumachen. Aber es ist dann eben auch nicht der erholsame Schlaf, den man sich dann wünschen würde.
Kann sich ja auch schlecht irgendwie noch einen Rotwein reinknallen.
Nee, genau. So die üblichen Helferchen, die fallen, glaube ich, im Krankenhaus weg. Und wenn man dann so eine lange Schicht in den Knochen hat und vielleicht echt nicht gepennt hat, dann schleppt man sich da müde mit dem Kopf und den Arm in OP. Und soll so einen Blinddarm in der Not-OP zusammenklöppeln. Da wollte ich von Frau Dr. Hettich mal wissen, ob man in so einem Moment Müdigkeit eigentlich überhaupt spürt oder ob dann richtig einfach das Adrenalin kickt.
Tatsächlich kann man da erstaunlich viel ausblenden, also mehr als man vielleicht vermuten würde oder auch als Außenstehender erwarten würde. Also man ist davor manchmal müde oder auch ja gelegentlich müde, wenn man schon weiß, es ist irgendwie mitten in der Nacht und man hat schon lange gearbeitet und dann denkt man auch, Mensch, jetzt ist es irgendwie 3 Uhr und eigentlich würde ich jetzt auch gerne lieber im Bett liegen oder zu Hause sein. Aber wenn man dann in der Situation ist, wenn man eben zum Beispiel operieren muss oder der Notfall kommt, dann ist man, wie der Körper das auch immer macht, wirklich hellwach und kann sich dann auf einmal konzentrieren. Und das ist dann aber auch ganz erstaunlich, sobald man fertig ist und sobald man zum Beispiel dann den OP-Saal verlässt, sich umzieht und wieder sitzt, dann trifft einen dann manchmal dann doch der Schlag oder der Hammer, wie man das so sprichwörtlich sagt, und dann könnte man sofort einschlafen. Aber in der Situation geht das immer erstaunlich und überraschend gut.
Ich würde mir vornehmen, wenn ich mal so eine Operation in der Nacht in Anspruch nehmen müsste, wäre es vielleicht eine interessante Operation. Vielleicht nicht gerade eine Blinddarm-OP. Da würde ich Frau Dr. Hettich entgegenkommen.
Das kann ja jeder.
Das ist vielleicht einfach langweilig und dann setzt die Müdigkeit auch schneller
wenn
ein.
Wenn, dann will man kicken. Aber auf Schlafentzug operieren stelle ich mir jetzt nichts vor. Nicht vor wie irgendwas, was man als Jochen-Schweizer Erlebnisgutschein mal geschenkt kriegen will oder so. Aber die müssen es halt machen. Wenn das aber mal wirklich so gar nicht klappen will mit dem Schlafen, dann macht sie zumindest das hier.
Ich habe über die Zeit die, wie soll ich das sagen, fast Fähigkeit entwickelt, relativ schnell einschlafen zu können. Das konnte ich früher nie. Man liegt ja immer mal wach und grübelt oder hat man jetzt irgendwas vergessen. Und also mein persönlicher Tipp, ich höre immer so ein bisschen Musik. Das können ja viele auch nicht, aber ich brauche immer so ein ganz leichtes Geräusch und oder auch ein leises Geräusch. Und ich kann persönlich sehr gut bei Musik einschlafen, aber das ist, glaube ich, auch eine individuelle Sache. Yoga habe ich noch nie ausprobiert vorm Schlafen. Das wäre vielleicht auch mal eine Option. Ja.
Und 3 Fragezeichen Kids.
Ja, bei mir ist es auch eher Podcast, Hörspiel. Musik könnte ich nicht zum Einschlafen hören. Ich kann gar nicht erklären, warum, aber das wird mich...
Aber es gibt doch diese ganzen Apps, wo die ganzen anderen Podcaster, die richtig Asche verdienen, wo die immer Werbung für machen. Da ist doch auch immer so eine Musik.
Also da hört man ja dann nicht irgendwie die Sex Pistols, sondern das ist so ein Teppich.
Ich würde
ne?
auch mir vorstellen, dass Frau Dr. Hettich jetzt kein Avicii sich reinzwirbelt, sondern vielleicht doch eher etwas Ruhiges, also... Können wir nochmal nachfragen, aber die Sex Pistols.
Pantera und Biohazard, also Death Metal. Ich habe Frau Hettich gefragt, ob es eigentlich auch einen Plan B im Krankenhaus gibt. Also wenn man als diensthabender Arzt da wirklich mal so eine ganz beschissen kurze Nacht hatte und völlig hinüber ist.
Also wir haben zum Glück ein sehr gutes Team und wenn es einem wirklich nicht gut geht, sind wir, glaube ich, so kollegial und auch irgendwie so eng miteinander, dass man immer jemanden anrufen könnte, der im Notfall für einen einspringen würde. Ich meine, jetzt hatten wir auch die Situation, jemand hat Dienst, ist auf einmal positiv getestet, darf nicht kommen und da muss auf einmal auch jemand einspringen. Und ich glaube, da sind wir doch so gut miteinander, dass niemand sagen würde, nö, also jetzt habe ich da gar keine Lust drauf und du musst da irgendwie durch und wenn es einem wirklich nicht gut gehen würde oder auch wenn man irgendwie zu übermüdet ist, dann findet sich meistens immer schon eine Lösung.
Was ich mir bei dem Job ziemlich schwer vorstelle, bei einigen anderen Jobs auch, die so an die Nerven gehen, wo es wirklich um was geht, dass man überhaupt abschalten kann. Ich meine, das ist, glaube ich, ein Einschlafproblem von vielen, dass die Gedanken kreisen. Mhm. Und ich glaube, wenn du gerade jemandem eine schlimme Diagnose überbringen musstest oder du hast eine Not-OP gehabt und jemand hat es nicht überstanden, dann leg dich mal hin und nutz 1,5 Stunden, weil die sind gerade da und jetzt kannst du flott schlafen. Also ich weiß nicht, ob einem das gelingt. Dann wollte ich mal von dir wissen, ob sie sich da überhaupt irgendwie runterpetern kann nach diesem Job oder in diesen kurzen Pausen. Kann man sich dann einfach hinlegen, Licht aus und gute Nacht?
Also das geht nie so ganz und ich glaube, es gibt immer Fälle, die einen mehr beschäftigen als andere Fälle und das hört auch nie auf und das finde ich persönlich aber auch gut. Also klar darf man nicht alles mit nach Hause nehmen, aber ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, das wird weniger, je länger man arbeitet. Also gerade so in den ersten Berufstagen, Wochen, Monaten und vielleicht auch noch Jahren, da beschäftigt einen das doch mehr oder man kann viele Dinge eben nicht gleich abgeben. Und je länger man dabei ist, ich bin jetzt ungefähr 10 Jahre in dem Job, kann man doch zu Hause besser abschalten. Ich glaube auch, weil ich jetzt für mich bemerkt habe, dass es einem selbst auch besser geht, weil man braucht ja auch die Erholung und man braucht so diese gewisse Distanz zu speziellen Fällen. Das muss man dann für sich auch schaffen. Aber so ganz zu 100% klappt das nie. Ich für mich habe dann festgestellt, das spricht ja dafür, dass mir der Job auch immer noch am Herzen liegt und auch noch Spaß macht. Und solange man das so für sich bemerkt hat, ist das, glaube ich, dann eine ganz gute Einstellung.
Sieht man ihr den Schlafentzug denn an?
Überhaupt nicht.
Okay.
Die sieht wirklich zauberschön und morgenfrisch aus. Ich muss es wirklich einfach so sagen. Die sieht wirklich nicht nach Schlafentzug aus. Ich finde das so krass. Ich bin emotional so zimperlich. Ne? Wenn ich Stern-TV geguckt habe, kann ich danach manchmal schon nicht schlafen, weil mich irgendeine Geschichte emotional so mitgenommen hat. Ich finde das bewundernswert. Dein Flexperte, Dr. Benedikt, hat ja vorhin schon gesagt, dieses Thema Vorschlafen und Nachschlafen. Habe ich sie auch gefragt, ob sie das Gefühl hat, dass das für sie funktioniert, ein bisschen vor- oder nachzuschlafen?
Also ich glaube schon, dass man es ein bisschen aufholen kann, vielleicht nicht ganz. Und es ist so wie ein, das kennen ja tatsächlich die meisten, auch ein Jetlag, den man irgendwie nach einer Flugreise haben kann, dass man sich irgendwie müde fühlt. Oder viele merken das ja auch schon nach dieser Stunde Zeitumstellung, die ich persönlich immer etwas belächle, weil wir in diesem Schichtsystem, wenn man zum Beispiel vom Tagdienst in den Nachtdienst wechselt, gefühlt irgendwie jede Woche eine viel, viel dollere Zeitumstellung hat, gibt es trotzdem irgendwie so ein paar Tricks. Und ich habe da auch immer versucht, so ein bisschen vorzuschlafen, soweit das geht. Oder dass man jetzt zumindest irgendwie nicht die Tage vor einer Nachtdienstwoche zum Beispiel sich total irgendwie verausgabt. Und danach irgendwie am Wochenende habe ich mir auch nie irgendwie so viel vorgenommen, weil ich wusste, da muss ich vielleicht einfach ein bisschen länger schlafen. Ich glaube, allein so fürs Gefühl und für ja, das eigene Wahrnehmen hilft das vielleicht schon, wenn man so ein bisschen Schlaf nachholt.
Ich habe mal eine Frage,
Ja, Stefanie.
Vielleicht hat sie das ja zwischen den Zeilen durchblicken lassen. Ich hatte mal einen Kontakt, einen männlichen Kontakt. Und der war auch...
Wie du dich gar nicht traust, mir in die Augen zu gucken, während du das erzählst. Erzähl doch mal von deinem männlichen... Hast du eine aktuelle Nachricht bekommen? Muss einmal gucken, wer es ist. Ist er das? Schreibt dein männlicher Kontakt?
Es gibt eine Anfrage zum Thema Bildschirmzeit.
Also du hattest mal einen Kontakt.
Und der war auch Arzt, ja, im Schichtdienst. Und da, weiß ich, hatte ich Zahnschmerzen und ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie er wirklich einen Zauberkasten an sehr guten Medikamenten aus, ja, der Tasche gezogen hat. Und ich dachte vielleicht, Ärzte im Schichtdienst, Ärzte und Ärztinnen im Schichtdienst, ihr persönliches Schlafpensum auch so ein bisschen, bringen das so in die richtige Bahn. Wir haben ja Zugriff auf Medikamente.
Wir haben darüber nicht gesprochen. Ich nehme auch an, wenn ich sie gefragt hätte, haben sie mal auch ein nettes Tablettchen im Schrank. Wenn es gar nicht geht, hätte sie diese Frage wahrscheinlich entweder...
Übersprungen.
Hätte sie die, glaube ich, übersprungen, ja, wenn sie so ein Tablettchen hätte. Aber ich hörte auf jeden Fall aus anderen Quellen, die nichts mit Frau Dr. Hettich zu tun haben, schon öfter auch, dass Ärzte und auch Apotheker auch wirklich beneidenswerte Möglichkeiten haben, wenn mal der Hals kratzt oder...
Die einem dann aber sagen, das Schnupfenspray dürfen sie aber nur 3 Tage nehmen. Und denkst du, okay.
Wissen Sie, wie Sie die Hustenbonbons anzuwenden, ja, haben? Ja, kriege ich, glaube ich, hin, genau, ohne mein Leben zu riskieren. Danke. Also ich würde mich von Frau Dr. Hettich auf jeden Fall jederzeit notoperieren lassen. Ich hoffe, ich muss es nicht. Ich würde aber, weil die hat ihren Schlaf im Griff. Ich glaube auch manchmal, weil sie hat ja selber gesagt, sie kann das gut irgendwie aufwachen und dann aber auch schnell wieder einschlafen auf Knopfdruck. Und dann ist man vielleicht auch prädestiniert für den Job. Vielleicht wärst du auch prädestiniert dafür, Ärztin zu werden, Steffi.
Absolut, in jeder Hinsicht.
Zweiter Bildungsweg. Hallo, nochmal flott 12 Jahre Medizin studieren.
Aber wofür habe ich denn das große Latinum gemacht?
Hast du das große?
So jetzt, also das sollte...
Oh, das ist aber eine,
es ist einfach
unsympathische
meine,
Pause.
Es ist meine Show.
Es ist deine Folge
es ist
heute,
meine
ne?
Show. Ja, das die kleine Frau, die hat's drauf.
Und das ist das Fazit.
Wer sich morgens eine Portion Licht abholt, kann abends besser pennen.
Handy aus oder zumindest in Nachtmodus, weil blaues Licht nicht gut. Und Caro Dauers Insta-Story ist auch morgen noch online.
Regelmäßigkeit ist das Ticket für einen guten Schlaf.
Müdigkeit ist ätzend, wenn man aber in Not- oder Ausnahmesituationen ist, kann man manchmal
über sich selbst hinauswachsen.
Ja, ich will es auch nicht nochmal wiederholen. Ich bin müde!
Wenn man mal über eine Zeit nicht so viel schläft, Stichwort Kinder, ist das kein Drama. Gesundheit kommt nicht alleine vom Schlaf, da spielen ja auch ganz andere Faktoren eine Rolle, zum Beispiel soziale.
Frau Dr. Hettich schläft mit Musik. Ob das jetzt Brutal Death Metal oder was Schönes von Enya ist, muss ja nun wirklich jeder selber wissen. Who can say? Kann man noch zum Einschlafen?
Damit läuft die AIDA immer aus.
Ernsthaft? Das, ja, ist ja fürchterlich. Da läuft auch Herr der Ringe immer mit aus, oder?
Der Frontallappen braucht die letzten Schlafstunden, die REM-Phase, sonst stellt er die Arbeit ein und ihr werdet zu impulsgesteuerten, anstandslosen, wollüstigen, weiß ich, Schnuffelmäusen.
Vor- und Nachschlafen macht einen jetzt nicht zum kerngesunden Übermenschen, kann aber nicht schaden. Zumindest kann man vorbeugend kürzer treten, wenn man weiß, dass man ein paar harte Schichten vor sich hat. Und wenn man die dann hinter sich hat, muss man ja auch nicht direkt 3 Tage feiern und einen Marathon laufen.
Und keine Angst, wenn ihr nachts mal öfter aufwacht. Das ist normal! Schmeißt den Trecker weg!
Die Kollegen von Extra 3 haben jetzt auch einen Podcast, moderiert von Sarah Bosetti. Eine gute Wahl, auch wenn uns persönlich lustige Frauen im Podcast generell suspekt sind.
Schenke ich kein Vertrauen.
Nee, ich auch nicht.
Sarah Bosetti kennt ihr als immer sehr lustige, oft politische Person von YouTube zum Beispiel oder auch aus dem Radio oder aus dem Fernsehen. Sie wäre im Prinzip schon Party genug, aber sie hat in der neuen Folge auch einen Top-Gast dabei. Sie hat immer einen Gast, aber dieses Mal ist er mir sehr nah.
Auch diese Woche bin ich nicht alleine. Ich habe einen großartigen Gast. Er schreibt und spielt beim Browser-Ballett. Er ist klug und schön, auch wenn man das heute nicht so sieht. Schlecki Silberstein. Hi Schlecki. Du siehst so mittel aus.
Ja, ich bin ein Profi. Ich musste mich gestern besaufen. Das ist aber Teil meines Jobs, weil ich heute noch einen Dreh habe im Anschluss an diesem Podcast und dort spiele ich einen Junkie. Und weil wir gesagt haben, ach komm, da können wir doch an der Maske sparen, habe ich angeboten, mich einfach tierisch zu betrinken gestern. Deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe.
Ist das dann billiger als eine Maske?
Ja.
Tatsächlich? Verträgst du nichts?
Nee, das ist, also ich bin Profi-Trinker. Ich weiß genau, was ich trinken muss, um dann auch frühzeitig ins Bett zu fallen und trotzdem völlig verschädelt morgen aufzuwachen.
Einmal Praktikum machen bei Schlecki Silberstein. Bewerbung ist raus. Kompetenzteam Busetti Silberstein präsentieren diese Woche unter anderem den Cringe der Woche. Da geht es um den Papiermangel bei den Krankenkassen. Im Prinzip relativ nachvollziehbar, bei mir zumindest auch immer im Drucker der Toner leer, wenn es irgendwie ernst wird oder wichtig. Aber bei mir ist egal, ich bin auch nicht meine Krankenkasse.
Du hättest das wahrscheinlich alles schon durchdigitalisiert, indem du einfach 60 Millionen Sprachis verschickst.
Sprachi?
Ja. Die zweite Folge Bosettis Woche, der Extra-3-Podcast mit Sarah Bosetti. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, das ist die Podcast-App der ARD. Da findet ihr den Podcast.
Und da findet man auch uns. Also wenn ihr da schon seid oder auch irgendwo anders, dann könnt ihr auch kurz mal nach einem Flexikon suchen. Schreibt sich Flexikon und dann könnt ihr uns da abonnieren.
Wo willst du hin?
Ich wollte die Hörer also, darum bitten, dass sie uns abonnieren sollen. Genau. Weil ich hörte, das ist wichtig. Das
abonniert uns in der Podcast-App eures Vertrauens.
Genau. Danke.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein halbes Jahr und wir finden, es ist Zeit, sich mal auf so eine Second Base zu verständigen und wir sollten mal viel mehr über Sex reden. Wobei, im Prinzip haben wir ja eigentlich damit angefangen, über Sex zu reden. Ja. Wir sind mit der Tür ins Haus gefallen.
Mit der Tür sind wir in den Swingerclub gefallen, du vor allem.
Genau.
Du warst ja im Swingerclub für unsere Swingerclub-Folge.
Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, ich würde das vielleicht einfach mal nachholen. Man lernt zum Beispiel, was HÜ-Partys sind und warum Essen im Swingerclub eine exorbitant große Rolle spielt.
Kroketten.
Dass du da dich immer noch so dran aufhältst.
Ja,
Kroketten. Vielleicht machen wir das doch nochmal. Ja, gut.
Nur einfach mal essen gehen im Swingerclub. Das würde ich mir zum Geburtstag wünschen. Dass du mir mal einen Essensgutschein für den Swingerclub
schenkst. Oh, das fände ich geil. Aber dann gehst du mit mir auch einmal als Maskottchen Bus fahren.
Ach so, stimmt. Das hast du ja schon lange gewünscht.
Es sind große Wünsche, die hier immer noch in der Luft liegen. Nächste Woche machen wir auf jeden Fall weiter da, wo wir mit Folge 1 angefangen haben, mit Sex.
Genau, wir machen eine Sexikon-Folge, denn in den Swingerclub gehen ist ja nun nicht die einzige Möglichkeit, sich sexuell zu entfesseln. Wir wollen wissen, wie findet man eigentlich raus, worauf man beim Sex wirklich steht? Das Repertoire ist ja theoretisch unendlich, aber da muss man wirklich selbst golden showern, um rauszukriegen, ob man da drauf steht. Muss ich mich in so ein Latex-Outfit schießen, Steffi, um das Look und Feel mal erlebt zu haben? Oder kann ich da vielleicht auch vorher schon sagen, danke, nein?
Golden Showern, jetzt habe ich es endlich verstanden.
Ja, müssen wir aber nicht weiter besprechen, glaube ich.
Wir haben auf jeden Fall mit Leuten gesprochen, die über Sex so entspannt und offen reden, als wäre es das Wetter und die letzte Folge GZSZ. Ich habe mit Madita Oeming gesprochen, die ist tatsächlich Pornowissenschaftlerin.
Kann man das studieren?
Sie kommt aus den Kulturwissenschaften. Und es ist mega spannend, was sie mir dazu erzählt. Ihr werdet euch sicherlich auch weiterbilden.
Und ich habe mit einem Paar gesprochen, das auf BDSM und Looning steht. Und die erzählen uns, wie sie da hingekommen sind.
Es heißt Looning. Ich habe immer zu Madita Oeming Looming gesagt. Die hält mich jetzt für total bescheuert. Ist egal.
Und wenn ihr euch jetzt denkt, Looning, Alter, Looming, BDSM kenne ich. BDSM kenne ich von 50 Shades of Grey. Aber was ist Looning oder Looming? Googelt doch mal. Das macht ihr mal als Hausaufgabe zur nächsten Folge. Die da heißt Sex. Wie finde ich raus, worauf ich stehe?
Und Sex.
Und du willst jetzt mit mir über Golden Shower reden? Oder wie habe ich das gerade richtig
Ich bin manchmal so dumm, ne? Ich habe immer gedacht, irgendwie das klingt so schön. Also das könnte was für mich sein.
Einfach weil es so schön.
Aber ich glaube, ich habe eine sanfte Ahnung und ich mache dann noch lieber Looming oder Looning. Das kann man auch auf dem Geburtstag machen. Schön, das
warte, wir googeln jetzt noch einmal, ob es Looming auch gibt.
Es heißt
gibt.
Bestimmt Looning. Es kommt doch vom Balloon.
Ja, ja.
Wieso aber, soll das denn bitte Looming heißen?
Oh, Looming. Aber Looming heißt drohend. Es gibt bestimmt auch eine Spielart, die Looming heißt, wo man immer sagt, du.
Räum dein Zimmer auf.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim. Social Media: Marilena Dahlmann. Moderation:
Steffi Banowski und Anne Radatz.